Down, Set, Short.
Die Tennessee Titans haben ihren Head Coach Brian Callahan entlassen. Und wir sprechen drüber hier bei Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Bevor wir das machen, kurzer Schwank aus meinem Leben. Ihr erwischt mich quasi bei meinem vierten Content-Piece heute. Und kurz nachdem ich mich von einem Titans-Fan habe anschreien lassen.
Nein, wirklich?
Ja, um genauer zu sein, ein Titans-Podcaster offensichtlich. Weil das Ding ist immer, das mache ich sowohl im Fußball als auch hier bei uns, bei Don't Set Talk, dass wenn wir so sehr teamspezifische Dinge besprechen, dass ich gerne mal in Team-Podcasts reinhöre. Das mache ich normalerweise nicht, da höre ich dann eher welche, die halt über alle sprechen, so wie wir, weil man meistens, sagen wir mal so, inhaltlich diese Team-Podcasts auch nicht immer die allerbesten oder sagen wir mal,
nicht
was die Analyse angeht.
Halt genau,
die, so, ja. Es ist, sind häufig Fans, so, die das machen, aber was die halt, die haben einen großen Vorteil, sie sind viel näher dran und haben auch so diese kleinen Geschichten rund ums Team, die man jetzt nicht unbedingt mitbekommt, wenn man wirklich sich um alle Teams kümmert. Deswegen höre ich da gerne mal immer so in diese Team-Podcasts rein. Und das habe ich ja auch gemacht. Und es gibt einen, der heißt Take on Titans.
Ja.
Warum schreit dieser Mann die ganze Zeit? Das ist ja unerträglich. Also ich konnte dem fast gar nicht zuhören, was er sagt. Der hat mich die ganze Zeit angeschrien.
Jetzt ist die Frage, ist es nur in der Folge so?
Ich hab nur in die Breaking News Folge reingehört. Ich kannte den vorher nicht.
Vielleicht war er excited, das weiß man ja nicht.
Also, ja, das ist nämlich mein Haupt-Takeaway. Und mit dem möchte ich auch reinstarten. Wenn das stimmt, was dieser Mann sagt, dann wird kein Titans-Fan auf der Welt diese Entscheidung für eine schlechte Entscheidung halten.
Ich glaube, das ist korrekt, ja. Also, ich habe nicht viele Titans-Fans in meinem Umfeld, so auch erweiterten Umfeld. Ich kenne. Also ein paar, wirklich nicht viele, aber keiner, also alle, die waren alle schon vor zwei Wochen so nach, in die Richtung.
Unsere damalige Ansprechpartnerin bei The Zone ist Titans-Fan.
Stimmt, ja.
Sarah.
Alle, die ich dazu gehört habe, waren eigentlich immer so, quasi müsste eigentlich vorgestern weg sein. Das war so der Standpunkt, den ich da immer gehört habe.
Ich meine, es war einfach auch kein guter Stint nach der vergangenen Saison, diese dann mit 1-5 gestartet und man muss ja ehrlicherweise sagen, der eine Sieg ist auch mehr aus dem Nest gefallen als alles andere. Das hätten die Cardinals eigentlich gewinnen müssen, haben wir viel drüber gesprochen. Ja, und dann hat man doch relativ früh in der Saison die Reißleine gezogen bei den Titans.
Ja, relativ früh, das stimmt. Ich meine, wir hatten Robert Saleh bei den Jets, der war, glaube ich, noch eine Woche früher, zwei Wochen früher, aber das ist schon recht früh in der NFL-Saison.
Ja.
Ich meine, er ist 4-19 als Headcoach, zweitschlechtester Rekord in der Franchise-Geschichte für einen Headcoach. Ja. Und ich fand eigentlich, ich hab jetzt tatsächlich keinen Team-Podcast mir angehört. Das mache ich manchmal auch ganz gerne, auch gerade wenn ich Spiele kommentiere, weil du halt manchmal einfach so ein bisschen Nuggets noch mitkriegst. Aber was ich mir angehört habe oder angeguckt habe, sind Zitate eben aus der Pressekonferenz. Es gab ja Chad Brinker, der Titans-Präsident, hat am Montagabend gesprochen. Und die Aussage, die ich mir hier fett markiert habe, ist, sie haben nicht genügend Fortschritte gesehen in der Entwicklung des Teams. Und das ist für mich auch der Punkt, auf den ich, wenn ich eins auf eine Sache zurückgreifen müsste für dieses Argument hier, dann wäre es das. Ich meine, die Titans, die haben 83 Punkte bisher gemacht, die Offense. Und das sind die wenigsten für die Franchise über die ersten 6 Spiele seit 1985. Und das mit einem Offense-Head-Coach und nachdem man einen Quarterback an 1 overall gepickt hat. Und Callahan hat ja schon Reißlein gezogen. In der Woche 3 hat er ja das offensive Play-Calling abgegeben an seinen Quarterbacks-Coach. Hat auch nicht wirklich geholfen. Ich fand ehrlicherweise, dass das Team noch mal eine ganze Ecke weniger kompetitiv gewirkt hat als letztes Jahr, als sie das schlechteste Team der Liga waren. Also die Argumente für die Entlassung sind nicht schwer. Sportliche Gründe, wir haben letztes Jahr auch mehrfach drüber gesprochen, dass er in der Außendarstellung auch nicht die beste Figur gemacht hat. Da gab es ja einige Geschichten so mit Will Levis und so das Ganze drumherum. Jetzt auch nach dem Spiel sich dann hinzustellen und unter anderem zu sagen, ja, auch Cam Ward muss besser spielen. Ja, das stimmt natürlich. Aber Punkt 1 ist es primär auch dein Job, dafür zu sorgen. Also jetzt nicht mehr, aber in dem Moment, in dem er es gesagt hat. Und Punkt 2, sowas musst du nicht nach außen tragen in der Situation. Und das führt mich auch zu dem anderen Argument. Als Franchise musst du ja in erster Linie jetzt an deinen Nummer 1 overall gepickten Quarterback denken und daran, wie du verhinderst, dass dessen Karriere halt nicht schon im ersten Jahr so einen Knick kriegt. Also, dass du das nicht zulässt, weil ich glaube ehrlicherweise, dass sie auf dem Weg sind in genau so einem Szenario, wo Cam Ward aus einer furchtbare Rookie-Saison hat am Ende, ja, und du dann echt so an so einem Punkt bist, wo du sagst, puh, wie kriegen wir das wieder repariert?
Ja, auch vor allem viel zu viele Sacks und Hits generell einsteckt, weil die Offensive Line nicht funktioniert. Und das ist ja auch ein Riesenthema, was damit reinspielt, weil der Offensive Line Coach der Vater von Brian Callahan ist und man da eigentlich gehofft hat, dass man hier eine bessere Protection zustande bekommt. Und das ist für mich auch eins der größten Themen. Ich verstehe nicht, wann oder wie Teams offensichtlich nicht alles daran setzen können, wenn sie einen Rookie-Quarterback haben, einen jungen, talentierten Quarterback und dann gerade noch einen First-Overall-Pick, dass die nicht alles daran legen, vor allem die Protection zu verbessern und die Offensive Line auch personell zu stärken, weil wir haben es jetzt schon so häufig gesehen, absolute Elite-Quarterbacks mit Erfahrung in der NFL kriegen das manchmal kompensiert. Ein Patrick Mahomes kriegt das kompensiert. Keine Ahnung, Joe Burrow hat das in manchen Jahren kompensiert bekommen. Justin Herbert tut gerade sein Bestes, um es zu kompensieren. Dieses Level an Quarterbacks schafft das. Aber junge Quarterbacks brauchen in erster Linie mal gute Protection. Das war hier nicht der Fall. Und dann bin ich komplett bei dir. Dann läuft man Gefahr, halt eben diesen jungen Quarterback ja auch zu verbrennen, direkt schon in seinem ersten Jahr. Aber es gab ja auch, also es gibt so viele Anzeichen, dass der Lockerroom einfach auch gar nicht mehr funktioniert hat. Es gab spielerseitig Aussagen darüber, dass das Training nach dem Sieg gegen die Cardinals nicht gut war.
Nicht nur spielerseitig. Das Zitat, das ich gesehen habe, war halt von Jeffrey Simmons. Das ist halt dein bester Spieler. Das ist halt dein absoluter Nummer-1-Spieler. Ja. Und der hat gesagt, jetzt nach dem Raiders-Spiel, dass sie eine ihrer schlechtesten Trainingswochen hatten und flat waren unter der Woche. Und ich meine, also an dem Punkt weißt du, dass ein Headcoach dann ist, wenn dein bester Spieler sagt, so,
nach deinem ersten wir sind in Woche 6.
Nach dem ersten Saisonsieg, wir gehen in Woche 6 und das Team ist dann. Dann weißt du, oder das Team ist flat im Training, dann weißt du, dass der Headcoach die verloren hat. Ich würde dir ein bisschen widersprechen bei dem Punkt davor gerade, weil sie haben ja versucht zu investieren. Wir können darüber streiten, ob die Investments richtig waren. Sie haben relativ viel Geld für Dan Moore ausgegeben, den Left Tackle von den Steelers. Sie haben Kevin Seidler geholt in der Offseason. Die Idee war ja schon,
das ist ein bisschen unfair gegenüber den Titans, weil sie es versucht haben, aber letztendlich unterm Strich ist die Protection
das Resultat,
halt nicht gut.
Das Resultat war halt nicht das. Also das hatte viel auch damit zu tun, dass J.C. Latham zum einen jetzt länger verletzt war und zum anderen nicht gut war, wenn er auf dem Platz stand.
Vor allem letzte Woche nicht.
Richtig. Die Hoffnung war ja an sich, der geht zurück auf seine rechte Seite mit der Verpflichtung von Dan Moore, machst du idealerweise zwei Positionen besser. So, das war ja so die Gedankenspiele. Und innen haben sie ja ein paar Leute. Also sie haben Cushenberry, den Center, ja letztes Jahr schon geholt. Skoronski hochgedraftet vor ein paar Jahren. Also da war ja schon so der Gedankengang, das könnte eigentlich eine solide Line sein. Ja. Waren sie jetzt bisher nicht. Und aber ja auch vor allem, du musst halt deinem Rookie-Quarterback da viel mehr an die Hand nehmen, damit der auch lernt, wie du halt eine NFL-Pocket managst. Also schaut euch die einfach nur mal eine Handvoll Snaps von Cam Ward an und du siehst ja, wie verloren der da wirkt. Und das ist gar nicht unbedingt als Kritik an ihm gemeint, sondern ein Rookie-Quarterback braucht mehr Guidelines, damit der schneller spielt, damit der versteht, wie NFL-Football funktioniert, wie Timing der NFL funktioniert, dass du nicht dieser Ganzlinger sein kannst wie im College. Und das hat ja halt komplett gefehlt.
Und dazu kamen eben dann auch noch einfach schlechte Entscheidungen, was Game-Management zum Beispiel angeht, was eine der wichtigsten Aufgaben eines Headcoaches ist. Wenn ich da an die Situation, das müsste im Broncos-Spiel gewesen sein, wo Brian Callahan offensichtlich nicht so richtig wusste, eine Regel nicht so hundertprozentig kannte und dann ein Play von Ayomino nicht gechallenged hat und
kurz danach. Die Catch-Rule letztlich nicht.
Ja, mit dem Ellbogen.
Nicht richtig kannte, ja.
Genau, also relativ simple Sachen, nicht jetzt so wie die Jared Goff. Nee, was Jared Goff? Die Jared Goff-Nummer, die für viele wohl nicht ganz klar war. Relativ simple Sache, dass sie die nicht kannten. Time-Management. Und da gab es immer wieder so Vorfälle. Dann mit dieser Delay-of-Game-Strafe, wo sie ein langes Field-Goal kicken wollen und dann eine Delay-of-Game haben und dann ein 62-Yard-Field-Goal draus wird und sie es nicht machen. Viele dieser Geschichten, und die gab es ja letztes Jahr auch schon, ehrlicherweise. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, der Mann wurde ja als offensiver Headcoach geholt, nachdem er Offensive Coordinator bei den Bengals war. Mhm. Ich weiß nicht, haben wir einen Short dazu gemacht zu seiner Einstellung?
Wahrscheinlich ich schätze nicht zu seiner, aber das ist generell zu den Headcoaches dann den neuen.
Wenn ich mich richtig erinnere, war ich da schon sehr skeptisch. Aus dem einfachen Grund, dass ich nicht gesehen habe, wie er sich jetzt als offensiver Headcoach empfohlen hat, weil die Offense der Bengals, die war zeitweise sehr gut, gar keine Frage, aber wie wir ja wissen, getragen von ihren Top-Spielern, von ihrem Top-5-Quarterback, von ihren Top-Playmakern. Und ja, selbst unterm Strich, er war lange Offensive Coordinator und er war auch nicht, ne, allein verantwortlich. Zach Taylor hat auch bestimmt was zu sagen, logischerweise. Aber worauf ich hinaus will, ist, es ist jetzt nicht so, dass er dieser neue offensive Mastermind, a.k.a. Ben Johnson-like war, den man hier unbedingt holen musste. Also ich habe die Verpflichtung schon nicht ganz verstanden. Und was es unterm Strich halt auch noch mit sich bringt, ist natürlich, wie schlecht diese Mike Vrabel-Entlassung letztendlich aussieht. Und vor allem, das bietet ein schönes Narrativ, denn gegen wen spielt man diese Woche? Gegen Mike Vrabel. Und die Genugtuung wollten sich die Titans nicht geben lassen, dass Mike Vrabel am Ende der ist, der quasi seinen Nachfolger rauskickt.
Also ich habe tatsächlich dazu Tweets auch so aus der Titans-Bubble gesehen. Das ist natürlich völlig spekulativ, aber dass es eventuell was damit zu tun hatte, dass sie gesagt haben, das wollen wir uns nicht geben. So,
das hat der Tag on Titans Schreihals auch gesagt. Er war sehr davon überzeugt, dass das auf jeden Fall es kann vielleicht eine kleine Rolle gespielt haben, aber ich glaube eher, dass es das Auftreten des Teams nach dem ersten Sieg, sowohl in der Trainingswoche als auch im Spiel darauf, dass das mehr ausschlaggebend war. Aber hat man sowas auch im Hinterkopf.
Also glaube ich schon auch, weil, also das wissen wir auch alle, so Owner und sehr reiche Leute, die da an der Spitze von Teams stehen, die werden nicht gern gedemütigt.
Ja,
also erinnere dich dran, weißt du noch, wie der Kontext quasi von der Robert Saleh Entlassung war? Weißt du noch, wann der gefeuert wurde?
Ach, nee, aber da war irgendwas, ja, ich erinnere mich, aber nicht konkret an was.
Also das war ja so, dass der nach dem London-Spiel gefeuert wurde. Ne?
Ja.
Und das war ja eben die Situation, dass der damalige Botschafter in UK, Woody Johnson ist, der Besitzer der New York Jets.
Ja, 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 stimmt.
Das heißt, der war da im Stadion in London, ich glaube, es war London, mit seinen ganzen, ich schätze mal, seinen ganzen Freunden da vor Ort.
Entourage,
sieht,
klar.
Wie sein Team da halt sich blamiert. Und danach fliegt der Headcoach.
Ja, ja, klar, das ist ein Thema. Ich meine, ich kenne jetzt die Ownerin der Titans nicht so gut, aber was man zumindest weiß, ist, dass die nicht ganz so ein Kontrollfreak ist wie ihr Vater, der lange Zeit Owner der Titans war.
Aber das war ja generell ein großes Thema gewesen, auch in den letzten 3 Jahren im Prinzip, dass die Titans versucht haben, ihre Hierarchien zu verändern. Also das war ja ein Riesenargument hinter der Rabel-Entlassung damals. Die haben im Januar 23 einen neuen GM verpflichtet, Rand Carthon. Mhm. Dann haben sie im Januar 24 Rabel gefeuert. Dann haben sie im Januar 25 den GM wieder gefeuert, haben jetzt den Headcoach gefeuert, den sie 24 verpflichtet haben. Also die haben versucht, wirklich auch die Hierarchien zu verändern. Und jetzt hast du aber halt eine Franchise, die keine Fixpunkte hat. Also die jetzt seit Jahren in einem völligen Führungschaos ist. Und
ja, und die vor allem, wo vor allem die Sachen halt nicht ineinander passen, weil Callahan ist 24 gekommen, der dann mit einem GM, du hast es gerade gesagt, der jetzt dieses Jahr ausgetauscht wurde, die dann quasi zusammen Cam Ward gepickt hat. Jetzt wird nächstes Jahr ein neuer Head Coach sehr wahrscheinlich kommen, außer der Interimscoach, über den wir gleich noch sprechen, behauptet sich, was selten vorkommt und selten von Erfolg geprägt ist, aber dazu gleich. Mutmaßlich kommt nächstes Jahr ein neuer Headcoach, der wiederum nicht Cam Ward ausgewählt hat. Weißt du, also das ist halt auch immer so eine Philosophiefrage. Was passt zu
und
was? Also da muss man jetzt auch die richtige Wahl dann treffen.
Genau, und es ist halt ja auch eine Storyline, die wir sehr häufig erleben. Du hast die Stat bestimmt gesehen. Die letzten 4 Quarterbacks, die an Nummer 1 gepickt wurden, haben jetzt miterlebt, wie ihr Headcoach noch während ihrer Rookie-Saison gefeuert wurde. Das war Urban Meyer in Jacksonville nach dem Lawrence-Pick. Das war Frank Reich in Carolina mit Bryce Young, es war Matt Eberflus in Chicago letztes Jahr und jetzt eben Callahan in Tennessee. Also 4 Quarterbacks, Nummer 1 gepickt und ihr Coach fliegt noch während der Rookie-Saison. Das hat natürlich auch Gründe. Also das sind ja dann, da kommen wir auf die Argumente zurück, die ich gerade eben gesagt habe. Das sind zum einen natürlich meistens keine guten Teams, wenn die ja Nummer 1 picken, auch wenn hier natürlich Trades involviert waren, aber trotzdem waren ja auch die Panthers und dann die Bears an dem Punkt keine guten Teams. Also sprich, sportlich ist schon mal eher ein Defizit und dann wird ja umso mehr deutlich, wenn der Head Coach struggelt. Weil wenn der dann nicht wenn der Headcoach nicht gut ist und das Team nicht gut ist, dann verlierst du wahrscheinlich viele Spiele. Und dann bist du ja halt in dem Bereich, wie retten wir unseren Quarterback? Und das ist dann halt so genau dieses Thema, was du gerade beschrieben hast, weil dann kommst du eben in diese Timeline, dann kommt ein neuer Headcoach, der hält vielleicht nicht viel von dem Quarterback oder ne, natürlich wird er erstmal versuchen, mit dem zusammenzuarbeiten, aber wie gut funktioniert das dann? Das ist halt genau das, wie Teams schlecht bleiben.
Und der, der es richten soll, ist der bisherige Senior Offensive Assistant der Titans, nämlich Mike McCoy. Schon lange, lange Zeit in der NFL in diversen Coaching-Positions unterwegs gewesen, war schon mal Head Coach über mehrere Jahre bei den damals San Diego Chargers. Mhm. Das gar nicht so unerfolgreich, ehrlich gesagt. Und seitdem in diversen Offensive-Coordinator-Positionen gewesen, bei den Broncos, den Cardinals, dann mehrere Jahre bei den Jaguars. Das Ding ist halt, er steht halt für eine Sache, nämlich Quarterbacks besser zu machen. Und teilweise auch, also zumindest hat er das in seiner Karriere schon bewiesen, dass er viel, auch in der Rückschau sozusagen, viel aus den Quarterbacks individuell rausholen konnte als Offensive Coordinator. Ich meine, Trevor Lawrence hatte auch seine besseren Jahre unter ihm. Philip Rivers, der war jetzt auch ohne ihn stark, aber auch mit ihm. Und Tim Tebow habe ich noch recherchiert. Tim Tebow hatte quasi sein bestes Jahr unter Offensive Coordinator Mike McCoy, aber trotzdem, also ich kann es verstehen, weil du hast es ja schon gesagt, das Wichtigste ist jetzt halt Cam Ward nicht zu verbrennen, das Bestmögliche in diesen Umständen aus Cam Ward zu bekommen und ihn auch sportlich zu stabilisieren. Und da könnte er natürlich schon der richtige Mann für sein, bis zum Ende der Saison.
Ich muss sagen, ich bin bei McCoy halt so ein bisschen verbrannt, weil ich ihn ich erinnere mich an die zweite Zeit in Denver, da war er dann 2017 nochmal da, wurde dann noch in Season entlassen als Offensive Coordinator und dann war er ein Jahr später in Arizona und wurde auch in Season entlassen als Coordinator, weil seine Offenses halt wirklich gar nicht funktioniert haben. Ja. Ich glaube auch, dass da nochmal ein anderer Gedanke dahinter steht, nämlich, du hast ja gerade gesagt, er war Senior Offensive Assistant in Tennessee.
Ich muss auch kurz korrigieren, ich glaube, ich habe gesagt, Jaguars Offensive Coordinator, das stimmt nicht, da war er
Quarterbacks-Coach. Ja. Ist ja, sogar genau. In dem Fall sogar fast ein stärkeres Argument, ehrlicherweise, wenn wir über Verbessern von Quarterbacks sprechen.
Ja.
Ich glaube, dass da auch halt dahinter steht, dass sie so wenige interne Strukturen, Coaching-Strukturen wie möglich jetzt in der Saison aufbrechen wollen, weil das ist ja immer so dieses Thema, wenn du jetzt einen Coach entlässt und jetzt machst du den Offensive Coordinator zum Head Coach, dann muss der natürlich andere Aufgaben übernehmen, dann muss jemand anders der Offensive Coordinator sein und so, dann zieht es ja so einen Rattenschwanz nach sich. Wenn du den Senior Offensive Assistant zum Head Coach machst, der halt auch schon Head Coach-Erfahrung hat, klar, dann können viele der Strukturen intakt bleiben. Ich meine, sie werden einen neuen O-Line-Coach brauchen, weil Bill Callahan verlässt die Titans jetzt auch im Zuge der Entlassung von seinem Sohn. Das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Aber ansonsten eben das vielleicht so, was Coordinators, Position-Coaches angeht, dass da möglichst wenig Umbruch jetzt in der Saison passiert und du eher versuchst eben diesen Leadership-CEO-Posten anders zu besetzen. Ich glaube, das schwingt da auch viel mit oder es steht viel hinter der Entscheidung.
Genau. Und jemand, der halt vielleicht Cam Ward noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen kann. Aber das bleibt abzuwarten, ob das wirklich die Verbesserung dann letztendlich bringt. In erster Linie geht es darum, irgendwie diese Saison, ich meine, nicht komplett abzuschenken, beziehungsweise es kann nur dieses Cam Ward-Argument sein, weil man muss ja registrieren, dass man diese Saison logischerweise irgendwie nichts mehr holt. Man hätte es auch, glaube ich, noch länger durchziehen können, außer und das ist für mich auch irgendwo der Beweis, dass man ihn so früh in der Saison entlässt. Außer es klappt halt im Lockerroom mit dem Team überhaupt nicht mehr. Und man hat große Zweifel daran, dass das irgendwie noch zu fixen ist. Deswegen muss man es so schnell wie möglich beenden. Aber ja, unterm Strich, glaube ich, geht es nur darum, die Saison einigermaßen glimpflich und vielleicht ein bisschen stabiler zu Ende zu bekommen.
Also und Ward halt eine Chance zu geben, Cam Ward eine Chance zu geben, sich zu entwickeln. Also ich meine, die nächsten Gegner der Titans sind die Patriots, Colts, Chargers, Texans, Seahawks, Jaguars. Da werden sie nicht
viele
viel
Siege
holen.
Viele Siege werden das nicht.
Genau, aber darum geht's auch nicht primär. Also das ist wirklich nicht das, was primär hinter dieser Entscheidung steht.
Also für Mike McCoy natürlich schon, weil war der nicht auch Interims-Headcoach zuerst bei den Chargers und wurde dann übernommen?
Gute Frage. Also sie haben es schon sehr klar so kommuniziert auch, dass er definitiv die Chance hat, sich den Job permanent zu verdienen.
Das musst du natürlich auch ein Stück weit sagen. Sonst, genau, sonst ist er direkt auch nur mit der halben Motivation dabei.
Richtig. würde mich jetzt ehrlicherweise schon auch wundern. Auf der anderen Seite, mal schauen, wir können ja vielleicht noch kurz zum Abschluss drüber sprechen, welche anderen Entlassungen wir noch in Season sehen könnten. Aber wenn ich jetzt so überlege, welche Posten frei werden könnten, ziemlich sicher ist Tennessee der unattraktivste Spot. Da bin ich mir relativ sicher.
Unattraktivste, obwohl man einen jungen, talentierten Quarterback hat.
Aber halt sonst nicht viel. Und du hast jetzt eben dieses, was wir gerade besprochen haben, diesen riesen
Umbruch. Sind die Dolphins nicht noch unattraktiver?
Ich weiß ehrlich, also okay, wenn du die Wahl hättest, Miami oder Tennessee, also die Titans oder die Dolphins.
Ich sag ja immer auch, dass drumherum spielt eine Rolle.
Ja, okay.
Da würde ich schon vielleicht Miami nehmen.
Aber, okay, sagen wir nur Roster. Nur Roster.
Der für mich Roster Miami. Von Miami ist besser.
Genau.
Aber du bist auch erstmal, ich weiß jetzt nicht ganz, wie die Vertragsstruktur von Tour aussieht, aber
wahrscheinlich ein Jahr.
Ich habe lieber das Potenzial von Cam Ward als Tour in einem Umbruch.
Ja, wahrscheinlich ja. Auf der anderen Seite könntest du es auch so drehen und sagen, ich will mich nicht an Cam Ward binden und Tour im Zweifelsfall ist nach einem Jahr weg.
Also, aber Tour, man muss sich nicht an Cam Ward binden. Cam Ward ist auf dem Rookie-Vertrag. Tour ist verdammt teuer und du, also klar, ein
okay, ist halt die Frage, ja. Ist die
aber
Frage,
Cam
wie
Ward
dein
ist aktuell kommenden Sommer leichter los als Tour, oder?
Das ist wahrscheinlich, aber ich schätze,
also man
ich schätze,
will
dass
Cam
die,
Ward nicht im ersten Jahr loswerden.
Genau, und ich schätze auch, dass es schon sehr direkt daran geknüpft werden wird, wenn die Titans dann Headcoach klar suchen. Wir wollen einen, der es mit dem hinkriegt.
Aber die werden auch wieder früh draften, ne?
Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Also ich meine, die Jets bewerben sich hart für den Nummer 1 Overall Pick, aber
ich sag,
Top 3 werden die Titans sein, glaube ich, am Ende.
Die haben auch relativ kurz hintereinander,
das stimmt, ja,
sehr hoch Quarterbacks gedraftet.
Das stimmt. Das aber jetzt der erste nicht Top 10, nicht Nummer 1 Overall war. Top 10, aber nicht Nummer 1 Overall war. Aber ja, das stimmt.
Ja, aber trotzdem, ich glaube, ich würde lieber das Potenzial von Cam Ward plus ein Roster im Rebuild nehmen als.
Okay, dann gebe ich dir, ein anderes Beispiel. Ja? Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Also ich würde Miami nehmen mit jetzt den Umständen, Kader und so weiter. Ich würde lieber die Dolphins übernehmen.
Ja. Ja.
Ich bin mir mittlerweile längst nicht mehr so sicher, ob Aaron Glenn nicht doch one and done ist bei den Jets. Würdest du lieber die Jets oder lieber die Titans übernehmen?
Boah. Inwiefern spielt Ownership mit rein?
Ja, schon. Also schon ein Stück weit, weil du bist ja auch davon abhängig als Head Coach irgendwo.
Bei den Jets bin ich mir halt relativ sicher, dass man da noch ein bisschen was aus der Defense rausholen kann. Mhm. Aber man hat definitiv keinen Quarterback zum Start, außer
das
halt
stimmt
eben durch den Draft.
Mhm.
Oh, das ist close. Ich bin ganz leicht, glaube ich, bei Titans.
Okay. Auf einmal denkt er ja seine Titans-Liebe. Okay.
Wow. Wir wollen nicht übertreiben.
Geh dich doch noch ein bisschen anschreien lassen, komm.
Es ist close, aber nicht in einem guten Sinne. Close.
Okay, hier dir noch eins, was ich auch tricky finde, wo jetzt auch mehr Stimmen in die Richtung, der Headcoach könnte gefeuert werden. Nicht in-season, also das ist, um das mal zu sagen, ich glaube, der einzige in-season, den ich aktuell noch sehen würde, ist McDaniel in Miami. Bei den anderen sehe ich das eher nicht. Dass Kevin Stefanski gefeuert werden könnte. Was ich nicht machen würde. In meinen Augen ist das ein guter Headcoach und du brauchst ein stabiles Gerüst für dann jetzt die nächsten Jahre, wenn du dich von Deshaun Watson trennst und der Vertrag dann schrittweise aus den Büchern geht und so. Und ich glaube, Stefanski kann dir das geben. Aber sagen wir, der wird gefeuert. Übernimmst du lieber die Browns oder lieber die Titans?
Ist wirklich fast so ein bisschen so, als würdest du mir die Wahl geben, möchtest du ein After Eight oder ein Haribo Pico Balla? Für alle, wer weiß, der weiß.
Die Browns haben auch keinen Quarterback. Wahrscheinlich nicht.
Also wirklich, ich will die Entscheidung gar nicht. Dann sage ich, ich bleib, wo ich bin, ich warte noch einen Circle ab, einen Head Coaching Circle warte ich noch ab.
Okay.
Ich mache den Ben Johnson. Nee, warte mal. Jetzt mal ernsthaft. Ich würde die Browns nehmen mit der Defense.
Ich auch. Mit der Defense und auch, ehrlicherweise haben die, finde ich, mehr in der Offense. Also was so diese ganzen Skillplayer angeht, ja. Jetzt diese Draftklasse sieht super aus. Ja, im Moment fällt mir von den Teams, wo wir vermuten könnten, dass da ein Job aufgeht, mein Bengals, glaube ich, ist eine klare Antwort, falls das passiert, sehe ich im Moment für mich kein Team, wo ich sage, das finde ich als potenziell begehrter Headcoach-Kandidat.
Dann würdest du lieber zu den Jets attraktiv. Gehen?
Ich würde eher die Jets machen, ja. Auch hier, guck, also schau mal, die Bausteine in der Defense. Du hast ja wirklich 3, 4, 5
Bausteine in der Offense. Garrett Wilson ist immer noch ein junger, ich glaube, ein Receiver mit Top 10, easy Top 10 Potenzial, wenn der mal.
Du hast viel mehr in der Offensive Line an jungen Spielern, an jungen Talenten. Und klar, Quarterback natürlich, aber das ist ja auch so das Ding, wenn ich jetzt vielleicht als Head Coach oder als Head Coach Kandidat.
Ja, aber das nicht so über Aaron Glenn auch gedacht, ne?
So. Das ist korrekt, ja.
Ja, Quarterback, wir kriegen das eine Jahr schon irgendwie überbrückt. Wir machen
die Draft. Also die Jets, egal ob Glenn noch da ist oder jemand anders, die draften einen Top 5 im kommenden Draft. Da würde ich sehr viel drauf setzen.
Ich glaube, ich lasse mich jetzt zu sehr von den Stories vom Owner beunruhigen. Hab keine Lust, dass mein Owner mir Madden-Ratings vorlegt und sagt, hol dir den. Weil guck mal, der hat bei Madden eine 98.
Fair.
Gut. Hast du noch was zu Brian Callahan, den Titans oder Mike McCoy?
Das war für den Moment alles.
Das war alles. Das war unser Downside-Shot zu der Entlassung von Brian Callahan bei den Tennessee Titans. Wir hören uns am Donnerstag schon wieder mit unserer Preview auf Woche 7. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.